Good morning in the morning, mein Schatz.
Boah,
viel zu früh.
Also really good morning, morning. Heute ist der frühe Vogel, kennt noch einen früheren Vogel heute.
Du, also ich bin gerade aufgewacht und wirklich, die Leute da draußen, es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid, denn es ist Motzen auf höchstem Niveau. Wir wissen, wir sind unglaublich privilegiert. Ich habe den größten Respekt vor allen Menschen, die jeden Tag um 6 Uhr aufstehen müssen, um zur Arbeit zu gehen. Ich musste um 8 Uhr aufstehen und das war mir zu früh. Tut mir leid. Mhm. Ihr könnt jetzt auf uns haten, aber wir sind einfach keine Frühaufsteher. Und das, es gibt Menschen, die können das, es gibt Menschen, die können das nicht. Ich habe das schon im Kindesalter gehasst.
Ich auch. Gehasst. Das ist so geil, dass du das sagst. Ich war gestern Abend mit meinen Freundinnen verabredet und einer meiner Freundinnen, die lebt mit, die ist in der Beziehung mit einer Frau und sie hat vor 2 Jahren einen Sohn bekommen durch eine Samenspende in Dänemark. Oh. Da gibt es ja die Samenbanken und die hat einen ganz, ganz tollen Sohn zur Welt gebracht vor 2 Jahren. Und wir haben uns gestern über das Muttersein unterhalten und über das Gefühl der Schwangerschaft und dann haben wir auch darüber gesprochen, was ich für Argumente gegen das Mutterdasein habe bei mir persönlich. Und ich habe gesagt, nicht viel. Aber eine Sache, die mich so abfacken würde als Mutter, wäre das frühe Aufstehen. Das wahrscheinlich diskutieren, mach dich fertig, putz die Zähne, in den Kindergarten, in die Schule fahren und so weiter. Ich hasse es wie die Pest. Und dann hat eine andere Freundin von mir gesagt, sie hasst es auch und sie hat es als Kind schon ganz grauenvoll gefunden. Und wenn ich mich zurückerinnere, eines der schlimmsten Erlebnisse aus meiner Kindheit und meiner Jugend war der Wecker, der morgens geklingelt hat.
Das, also ich habe das auch heute auch noch, dass ich immer, ja, der Wecker ist ganz,
grässlich.
Ganz furchtbar. Grässlich. Aber es ist jetzt aber auch ein bisschen unrealistisch von dir gedacht, diese Argumentation gegen eigene Kinder, denn wir wissen doch beide, dass wir Babysitter und Nannies und Au-pairs hätten. Also entschuldige bitte. Du glaubst ja nicht, dass ich mir diesen Stress, ein Kind zu erziehen, völligst alleine gebe.
Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du ein Kind hast und morgens kommt deine Nanny, stehst ja irgendwie doch zwangsläufig mit auf. Du bleibst ja nicht im Bett liegen und die hantiert dann hinter dir rum.
Das ist eine In-House-Nanny. Wir haben beide genug Quadratmeter. Wir haben genug Quadratmeter, dass wir uns da jemand Günstiges einkaufen.
Aber ich sag dir was, meine Freundin Nancy hat nämlich dann an der Stelle gesagt, sie war Au-pair, als sie 18, 19 war, in Amerika. Du auch, gell?
Ich auch, genau.
Und bevor sie dieses Au-pair-Jahr angetreten ist, haben alle zu ihr gesagt, such dir eine Familie aus, wo die Kinder schon was größer sind. Dann musst du die nämlich nur hin und her fahren und hast sonst nichts zu tun. Das hat sie gemacht und sie musste morgens aufstehen, die Kinder fertig machen. Und das Einzige, was die Eltern selber gemacht haben, war nur tschüss.
Es war bei mir exakt genauso. Und damit herzlich willkommen in Teufels Küche.
Good morning.
Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir in Teufels Küche.
Teufels Küche, der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages.
It's hot, hot, hot in here. Ist es bei euch auch so heiß?
Ja, es ist unglaublich heiß. Dadurch, dass wir ja, du warst ja schon einmal bei uns, wir haben ja beide Fronten total verglast bei uns und das im 6. Stock ohne Klimaanlage, direkt unterm Dach, wo es natürlich drauf knallt. Das ist jetzt unser 8. Sommer hier oder der 7. oder der 8. Sommer hier in dieser Wohnung und jedes Mal aufs Neue, mein Freund ist am Sterben. Ich mag ja Wärme sehr. Aber auch ich komme inzwischen in so ein Alter, man sagt ja, alle 7 Jahre wechselt sich der Hormonhaushalt nochmal so ein bisschen. Und ich glaube, ich kratze gerade irgendwo an so einer Grenze, wo sich das wieder ändert. Denn mir wird warm und ich schwitze. Und das ist ein ganz neues Lebensgefühl, das ich jetzt nicht so gut finde irgendwie.
Ja. Hast du es denn auch manchmal mit so Wasser in den Beinen und in den Füßen am Ende vom Tag, wenn es so warm ist?
Nee, das habe ich nicht. Ich glaube, dass das Männer vielleicht weniger das Problem haben als Frauen.
Also ich habe ja ein Lymphödem bekommen nach meinem Lipödem durch Hormonfresserei, was ich ja nicht mehr mache. Ich nehme ja schon seit Jahren keine. Aber mein Lymphödem, das sorgt dafür, dass, wenn es warm ist, da habe ich Beine wie Baumstämme und gerade abends, ich muss die echt hochlegen, wie so eine alte Frau. Aber ich merke auch, also ich hasse den Sommer ja sowieso, wirklich mit Leib und Seele hasse ich den Sommer. Ich hasse Hitze. Ich liebe Kälte. Hör mal, wenn es 13 Grad sind, 12 Grad sind, 4 Grad, minus 2
lange Unterhosen,
Grad sind.
Lange Unterhosen, ab 15 Grad.
Ich bin ja auch die, die sich niemals irgendwo eine Jacke mitnimmt, weil wenn alle anderen abends am Frieren sind, fange ich gerade an, mich zu akklimatisieren. Also ich liebe das ja auch im Winter. Ich kann ja bei 3 Grad mit dem Blazer rausgehen und bevor ich zittere, da muss es wirklich schon, da muss wirklich schon was passieren. Und das ist mir auch aufgefallen, wenn wir schon von Kindheit sprechen, wenn ich als Kind Fieber hatte und hatte Schüttelfrost nachts, fand ich das toll.
Geil.
Ich fand das angenehm. Also mit Fieber kannst du mich auch bestrafen.
Ah, deswegen ist es auch Teufels Eisküche hier bei uns, ne?
Ja, ja. Die zugefrorene Hölle. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Kälte ganz, ganz toll und der Sommer macht mir wirklich zu schaffen. Ich habe auch viel schönere Winterklamotten. Viel schöner.
Mensch, Schatz, ich schaue das gerade, das ist schon Folge 14. Glaubst du es? Wow. 14. Wir haben schon 14 Folgen aufgenommen und das ist im Flug vorbeigegangen irgendwie. Ja. Wir haben uns ja kein Ziel gesetzt, so Staffelziel oder sowas. Und ich wusste auch gar nicht, ob wir jetzt so wirklich in Staffeln denken oder nicht. Das haben wir uns noch gar nicht so richtig besprochen. Aber ich finde das großartig. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass uns irgendwann die Themen ausgehen. Aber mir fallen jedes Mal aufs Neue noch und nöcher Themen ein.
Ja, es ist vor allem auch schön, wie geil wir uns kennenlernen. Immer mehr und immer mehr.
Es ist richtig schön. Man sieht so, wie so eine Freundschaft zusammenwächst. Mhm. Und wie ich keine Ahnung, immer wieder mehr begeistert von dir bin. Aber jetzt erzähl doch mal, wie war denn dein Wochenende?
Mein Wochenende war ruhig. Es war gut, weil ich ja ab morgen Halligalli wieder habe. Da gucke ich immer, dass ich so ein bisschen ruhiger vorher es angehe. Same. Ich habe Stand-Up-Paddling probiert.
Nach Stand-Up-Comedy kommt jetzt Stand-Up-Paddling. Man muss sich immer wieder neue Herausforderungen stellen.
Also auch ich erfinde mich immer wieder neu. Ich habe ja große Angst vor Wasser, das Thema hatten wir ja schon, wobei ich auf Mallorca ja dieser Angst auch ins Antlitz geschaut habe. Wir hatten ja eine Katamaranfahrt und meine Freundin Katha, die hat mich jetzt nicht gezwungen, ins Wasser zu kommen, aber ich bin dann über meinen Schatten gesprungen und bin dann auch ins Wasser gegangen und es war auch schon nicht mehr türkis, es war dunkelblau, also es war elendig tief mit Haien, mit Walen, mit allem drum und dran, mit Piranhas. Und bin dann ins Wasser gesprungen zu ihr, habe nach einer Minute eine Panikattacke bekommen, habe die aber unter Kontrolle gehabt. Ich habe in mich reingeatmet.
Im Wasser?
Ja. Ich habe in mich reingeatmet, bin dann schnell wieder aufs Boot. Das hat dann so eine halbe Stunde auch gedauert, bis ich mich wieder beruhigt habe. Aber ich habe es für mich gemacht. Kein Gebrülle, kein Geschreie, kein Theater, sondern ich habe mich alleine beruhigen können. Das ist ja auch ein Fortschritt. Und dann am Wochenende habe ich Stand-Up-Paddling gemacht. Und meine Freundin sagte noch zu mir, ja, du solltest das Kleid ausziehen und den Badeanzug anziehen, weil wenn du reinfällst, ist es nass. Und dann habe ich gesagt, du, ich werde nicht nass. Also wenn es darum geht, das Wasser nicht zu berühren, da habe ich eine Körperspannung wie keine andere. Ich bin auf dieses Stand-Up-Paddling, auf dieses, wie nennt man denn dieses Brett?
Das Sub. Board, ja.
Ja, Sub. Ich bin auf dieses Sub mit meinem Kleid, Sonnenbrille und meinem tollen Hut. Und ich habe drauf gestanden wie eine Eins, Spannung im Körper und bin nicht reingeplumpst. Weil die
wie
Mosel
eine Katze
bei uns,
beim Regen.
Ja, richtig, weil die Mosel ist bei uns auch so dreckig. Die ist so voll mit Entenscheiße. Also das ist ganz, ganz eklig. Ich hätte einen Teufel getan und wäre da reingeplumpst. Und es war richtig schön. Also auf der Mosel da mit dem Stand-Up-Paddling, Paddelboot, Sub da lang zu planschen. Ich hatte ein schönes sommerliches Wochenende mit einer Dose Prosecco.
Ich glaube vor allem auch, dass gerade die Entenkacke die wird sein, was die Mosel verdreckt hat. Ich glaube auch, das ist das größte Problem.
Du glaubst es gar nicht. Die Mosel ist so voll mit Entenkacke. Die komplette Mosel oben schwimmt Entenscheife, dass da keiner reingehen kann im Moment. Es ist so ekelhaft. Es ist also wirklich, du siehst es, wie es oben
das fällt
schwimmt.
Doch runter.
Überhaupt gar nicht. Ich habe gedacht, es wären Algen oder irgendwie so ein Seetang. Und dann habe ich mir erklären lassen, dass das Entenscheiße ist. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass diese ganze Mosel voll mit Entenscheiße ist. Dieser Fluss, also ist zumindest da, wo die Strömung nicht so stark ist, voll mit Entenscheiße.
Oh, ich war ja hingegen in Zürich und ich wollte auch über Wasser sprechen, weil ich hatte dort so ein paar Freistunden.
Willkommen zur Wasserfolge.
Ja, genau. Ich hatte dort so ein paar Freistunden, wo ich ein bisschen Zürich erkunden konnte. Und ich kenne Zürich schon ja seit ganz vielen Jahren. Ich bin immer wieder mal in Zürich.
Ist das schön?
Aber es ist unglaublich schön, aber auch unglaublich langweilig. Also wenn du aus Berlin kommst und den Trubel magst, ich liebe das ja hier, Großstadt, das ist genau mein Ding.
Also
New York ist mehr New York ist mir ja schon zu klein, ne? Ich brauche groß, ich brauche laut, ich brauche Menschen und Trubel und an jeder Ecke muss irgendwas stattfinden können. Beziehungsweise ich muss einfach nur die Option haben. Ich muss das gar nicht wahrnehmen, ich muss die Option haben, dann fühle ich mich wohl. Und dann bist du in Zürich und du denkst so, hier ist aber auch der Hund begraben, ne? Mhm. Aber erstens mal unglaublich schön, weil es beim Krieg nicht zerbombt worden ist. Das heißt, es ist alles noch Altstadt. Wow. Und die moderne Architektur, die dazugekommen ist, ist halt auch wirklich schön. Und was mir am allermeisten aufgefallen ist, mal abgesehen davon, dass die Leute unglaublich höflich sind, weil die Schweizer einfach ein nettes Volk sind, ist das Wasser. Also da fließt ja ein kleines Bächlein, ein Fluss in den Zürichsee rein. Und also der ist auch sehr, sehr tief, dieser Fluss. Und das ist so krass, du kannst an der tiefsten Stelle des Flusses, siehst du das Flussbett. So sauber ist das Wasser. Ich bin da, also du hast auch so kleine Bäder am Fluss, wo die Leute an so einem Steg sind und sich im Wasser treiben lassen. Und du kannst komplett auf den Boden schauen und da ist nichts dreckig, da sind nicht irgendwelche ekligen Tiere drin. Das ist so krass. Und dann sind wir auch an den See gegangen und du kannst auch irgendwie 50 Meter in den See rein schwimmen und du guckst runter und das ist unglaublich tief und du siehst immer noch den Boden des Sees. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist so schön. Und ich glaube ja auch, ich weiß nicht, aber ist das auch deren Trinkwasser? Bestimmt ist das auch deren Trinkwasser. Das war so schön. Also, wow, Zürich, you did that.
Also ist Zürich denn so ein bisschen dann wie Wien? Weil ich finde Wien ja auch so wunderschön, aber so unglaublich langweilig. Also es ist so richtige Einöde.
Ich finde Zürich noch sehr viel schöner als Wien. In Wien ist ein bisschen mehr geboten als in Zürich, weil es ein bisschen größer ist. Aber ich finde die Wiener, das ist ähnlich wie die Berliner, ne? Die Berliner sind ja in Deutschland dafür bekannt, dass sie so eine freche Schnauze haben und so ein bisschen nicht so die nettesten sind. Und ich glaube, da ist Wien das Pendant dazu für Österreich, dass die Wiener halt auch so ein bisschen distanziert und forsch sind.
Ja, genau. Schnippig sind die. Also in Wien habe ich schon während der Tour auch, jetzt nicht während des Auftritts oder so, aber am Flughafen und in der Stadt selber, auch so eine ganz freche Mentalität festgestellt. Beim Berliner zum Beispiel habe ich mich sehr dran gewöhnt und das ist auch irgendwie schon Kult, das gehört mit dazu. Ich fand Wien aber noch ein bisschen abfälliger, will ich nicht sagen, aber die sind nochmal eine Spur frecher.
Ja, ich glaube halt auch gerade Deutschen gegenüber, ne? Weil wir sind ja jetzt nicht sehr beliebt im Umland und die Österreicher.
Es ist auch noch nie cool gewesen, deutsch zu sein. Ich sag's schon
genau.
Wieder. Fühlen sich immer alle so auf den Schlips getreten.
Nee, aber ist ja auch so. Ist doch auch okay, weißt du?
Deutsch ist einfach uncool.
Weißt du, wo du geliebt wirst als deutsche Person? In den USA. Die lieben uns. Ja gut, weil wir da das Geld hinbringen, ne? Aber nee, wirklich, die Amis, die lieben die Deutschen so sehr. Wenn du sagst, du bist aus Deutschland, die haben 10 Millionen Fragen an dich und lieben das. Aber die sind sowieso sehr offen anderen Kulturen gegenüber. Das finde ich sehr, sehr schön. Also die wollen immer super viel wissen und finden das voll interessant. Was ja allerdings andauernd passiert ist, wenn du in den USA bist und da ist ja auch wirklich der Durchschnittsbürger, ist ja nochmal 50 IQ-Punkte dümmer als der deutsche Durchschnittsbürger, möchte ich behaupten. Oder sagen wir ungebildeter, nicht dümmer, sondern ungebildeter. Mhm. Du wirst andauernd gefragt, ob Hitler noch lebt und oh geil, Autobahn.
Ost- und West-Berlin und wo mein Dirndl ist.
Ost- und West-Berlin, das sind ja schon die Hochintellektuellen in den USA, ne? Also die haben ja schon Germanistik studiert, wenn die wissen, dass es Ost- und Westdeutschland gab. Nee, Hitler ist bei denen ganz groß. Das ist so ein Superstar bei denen. Mhm. Das ist total abgefahren.
Ja, ja. Und die fragen dich halt immer nach der Tracht und wo deine Brezel ist und ob du jetzt ein Bier trinken möchtest. Das ist ja wirklich so, die Amerikaner sind ja wirklich, also wirklich no shame und ich bin echt gerne in den USA, aber boah, das ist eine ganz, ganz harte Nummer. Die Amerikaner und ihre,
Weltbild.
Das Minderbemittelte.
Mhm. Du, als ich nach Zürich geflogen bin, so lustig. Ich habe ja einiges sausen lassen, um auf diesem Fest, also da kommen wir gleich dazu. Ich habe in Zürich meinen allerersten Live-Auftritt gehabt vor 60.000 Leuten, aber erzähle ich gleich.
Hammer.
Unglaublich. Ich habe so einiges sausen lassen, um dort teilnehmen zu können. Zum Beispiel das Germany's Next Topmodel-Finale. Da hat Heidi mich eingeladen. Ich habe gesagt, hey Heidi, wird super gern kommen, aber ich bin in Zürich und bin da sozusagen der Warm-up für den Headliner. Und dann bin ich da nicht hingeflogen. Und wer ist bei mir im Flieger nach Zürich? so in die Ecke gekauert, die Mütze ins Gesicht, eine ganz große Sonnenbrille, sodass kein Mensch irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen mit diesem Menschen in der ersten Reihe. Bill Kaulitz. Meine Freundin Bill saß bei mir im Flieger nach Zürich. Der ist zurück nach L.A. geflogen, weil er auch gerade irgendwie The Voice aufgenommen hatte. Voice of Germany, da ist er ja Juror jetzt. Und der ist nach Hause geflogen. Und das über Zürich.
Mit Ronan Keating, gell?
Genau, der ist auch in der Jury. Und Shirin David und Giovanni Zarella.
Also wo gräbt man denn Ronan Keating aus? Sag mir das mal.
Ich glaube, die Deutschen, die lieben halt so internationale Leute, ne?
In Ronan Keating?
Mhm.
Okay.
Boyzone hieß die Gruppe, ne, wo er war. Ich glaube, Boyzone.
Whatever.
Mhm.
Ich denke, ist das Ronan Keating? Ja, und aber welcher Redakteur, in welcher Redaktion, welche journalistische Arbeit wurde da, in welchem Meeting saß man, hat gesagt, wir fragen mal Ronan Keating an, den fand ich ja auch so toll. Also, wenn ich da in der Runde sitzen würde, würde ich sagen, also entweder kostet der einfach nichts oder wie kommst du da drauf? Das ist wie, als man Kai Pflaume gefragt hat, ob er Oral-B-Werbung machen möchte. I don't get it. Wie kommen die auf manche Leute?
Wen hättest du denn noch in die Jury genommen? Jemanden, wo die jetzt nicht dran gedacht haben?
Ich finde das super, dass Tokyo Hotel in der Jury sitzt und meinetwegen auch eine Shirin David. Wir hatten es ja neulich erst in einem Meeting über Influencer und Reichweite in Fernsehsendungen zu schleppen, um Publikum rüberzuholen. Sie hätten da jeden anderen großen Influencer, Influencerin reinholen können, zumal sie auch aus der Musikbranche ist. Also es ist ja irgendwie jetzt auch nicht so fremd. Und Ronan Keating ist natürlich international sehr erfolgreich gewesen und kann super singen, aber wo kommt der her? Ich weiß nicht, wen ich da reingesetzt hätte. Irgendjemanden, wo es schlüssiger wäre?
Ne, Nina Chuba. Aber ich glaube, die ist noch zu frisch im Game. Aber die ist ja gerade so die Größte in Deutschland. Die hätte ich cool gefunden. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist noch zu früh in ihrer Karriere. Auch so, dass sie es noch nicht annehmen würde.
Ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich hätte eine Kim Petras gefragt.
Die ist zu groß, glaube ich, inzwischen. Die
wird wahrscheinlich zu teuer sein, aber ja. Im amerikanischen Format sitzt auch eine Christina Aguilera da oder im britischen sitzen auch große Leute da.
Ja,
also manchmal muss man auch mal ein bisschen Kohle springen lassen.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht nur die Kohle, die sitzen halt auch da, weil die Zeit haben. Eine Kim Petras baut sich gerade ihre internationale Superstar-Karriere auf, die hat die Zeit nicht. Die kann sich nicht Monate frei nehmen und keine Promo machen und keine Songs releasen und so weiter, weißt du? Die ist ja jeden Tag in einem anderen Land gefühlt, deswegen
aber du weißt, was ich meine. Also schon, es gibt andere Leute, die zur Debatte stehen würden als Ronan Keating. Es gibt auch andere Leute, die hätte man nehmen können für eine Oral-B-Zahnbürste. Aber da kommt immer das Argument, dass derjenige, ja, Oral-B hat sich natürlich marketingtechnisch gedacht, der Kai Pflaume, das ist so und everybody's darling und unsere Zielgruppe richten sich ja an Familien, an heterosexuelle Paare und den finden alle ganz süß und ganz schnuckelig, also fragen wir den jetzt einfach mal. Und ich fand, also Herr Pflaume, wenn Sie das hören, ich finde Sie wirklich sehr attraktiv und auch ganz sexy, aber ich fand, das war einfach so dermaßen unpassend, jahrelang unpassend.
Weiß ich nicht, ob ich das unterschreibe. Ich habe da keine Meinung zu, keine Ahnung. Der ist ja auch super erfolgreich jetzt auf YouTube, ne? Der hat ja irgendwann im Fernsehen nicht mehr so gezogen oder hat sich eine Pause gegönnt und hat sich dann gedacht, ich werde jetzt YouTube-Star und der macht jetzt Interviews und geht Leute besuchen. Der hat auch Tokyo Hotel in L.A. besucht und macht dann so einen Tag mit Tokyo Hotel und das sind Millionen von Klicks auf seinem YouTube.
Ich habe das gesehen, ich finde das auch ganz, ganz toll. Ich finde zum Beispiel, wenn eine Barbara Schöneberger Werbung für Homer Nudelsalat macht, das passt. Das ist eine super Auswahl gewesen.
Warum hast du eigentlich mit YouTube aufgehört? Du hast es ja nie so vollherzig gemacht,
ich
hab ne?
Ich mache zwischendurch immer mal ein ASMR-Video, weil ich ASMR ganz, ganz toll finde, aber YouTube ist
Du bist
ist
die Trisha Paytas Deutschlands.
Die Trisha, da musst du erstmal hinkommen. Trisha Paytas. Ich gucke Trisha Paytas, für alle, die sie nicht kennen, bestimmt mir schon seit 10 Jahren an.
Diesmal Guilty Pleasure.
Die ist auch, ja, das ist wie ein Autounfall. Man muss einfach hingucken und man fragt sich, was ist da jetzt wieder los? Ich finde die auch ganz toll, aber die hat ja so viele finanzielle Probleme. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Aber YouTube ist eine ganz undankbare Plattform. Sehr viel Arbeit für nichts und wieder nichts.
sehr viel Arbeit und es dauert alles unglaublich lang und ich glaube noch vor 10 Jahren, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich nicht vor 10 Jahren angefangen habe und durchgezogen habe, weil dann hätte ich jetzt 1 Million Follower, wirklich.
Ja.
Da, wenn ich damals, also wenn du früh genug dabei gewesen warst, war, ist eigentlich fast egal, was du gemacht hast, du wärst heute erfolgreich damit, hättest du durchgezogen.
Ja, und ich oder du ja auch, wir, die aus der Branche sind, ich gucke mir natürlich auch so die Zahlen an von Leuten, die vor 10 Jahren richtig groß gewesen sind und was die jetzt für Zahlen haben. Also auch eine Trisha Paytas, die 1-2 Millionen Klicks hatte, ist jetzt bei 17.000. Und man konnte wirklich sehen, wie dieses Format ganz schlimm für viele Leute geworden ist. Also ich gucke ungern zu, wenn irgendeine Erfolgskurve nach unten geht. Aber ich habe dich auch unterbrochen. Du warst dabei zu erzählen, dass du nach Zürich geflogen bist und Bill saß mit dir im Flieger, weil du hattest ja einen richtig geilen Gig dort.
Genau, ich hatte einen geilen Gig. Ich durfte auf der Hauptbühne zur Hauptstoßzeit um 21 Uhr auftreten und das war unglaublich abgefahren. Also ich bin ja schon oft auch vor großem Publikum aufgetreten und habe moderiert und oder auch mal ganz früh, als ich noch in meinem Drag-Haus war und noch Drag-Performances gemacht habe, dass ich mal so eine Nummer gelipsynkt habe von einem anderen Künstler, einer anderen Künstlerin. Aber ich bin noch nie mit komplett eigener Musik irgendwo live aufgetreten. Und live auftreten, mein Mikro war an, sagen wir es mal so. Also ich bin kein ausgebildeter Sänger und natürlich sind da 10 Millionen Effekte auf der Stimme und das ist gar nicht so einfach live umzusetzen, wenn man nicht das die finanziellen Mittel dazu hat. Also das ist ja auch nochmal krass, was das kostet, ne? Denn wenn du richtig live machen möchtest, dann bringst du am besten deinen eigenen Tontechniker mit. Du musst eine Version haben, auf der deine Lead Vocal, deine Hauptstimme, die du singst, sehr viel leiser ist, wenn nicht sogar ganz weg und nur noch die Hintergrundstimmen drauf sind, die Backing Vocals. Und das hatten wir nicht, ne? Deswegen haben wir einfach über den Track, den man so auf Spotify findet, drüber gesungen. Und das hört sich dann schon sehr nach Playback an, auch wenn es das nicht ist, weil wir ja drüber singen. Und das war aber abgefahren. Es war so eine krasse Erfahrung. Die Energie der Leute, das habe ich noch nicht erlebt. Und vor allem war ich total hin und her gerissen davon, wie viele Leute wirklich für uns da waren, für unseren Auftritt, die unseren Song kannten. Also die ersten 40, 50 Reihen, das sieht man auch auf meinem Instagram, ich habe das ja gepostet, die haben diesen Song mitgekrölt und konnten den mitsingen und haben mitgesprungen und alles. Und das war viel zu schnell schon wieder vorbei. Ich habe Blut geleckt, ich will mehr auf die Bühne, ich will meine Songs performen. Und wenn jetzt irgendwelche Zuhörer beim CSD arbeiten oder bei anderen tollen großen Festivals, die sagen, hey, wir haben hier noch einen 15-Minuten-Slot, bucht mich. Ich kann euch easy 15 Minuten mit eigener Musik voll machen, wenn nicht sogar 20, kriege ich hin. Und ich bringe auch Tänzer mit. Und mache eine geile Show und habe auch tolle Background-Visuals und alles. Ja, es war abgefahren.
Ja, ich kann's nicht anders sagen. Alle Veranstalter bucht meine Freundin Candy für einen Auftritt. Ich komme dazu, aber ich sitze im Publikum. Ich will nur ein Säckchen umsonst.
Aber ich mache nicht mehr, also wie gesagt, es waren 60.000 Leute. Für 500 Leute braucht ihr mich jetzt nicht mehr buchen, ne? Es geht nur noch nach oben und nicht mehr nach unten.
Aber soll ich dir mal was sagen? Manchmal bringen kleine Locations und kleine Publikums? Nee.
Doch, Publikums, bestimmt.
Okay, also kleine Publikums.
Publikums.
Kleine Publika bringen manchmal auch richtig geile Energie mit. Also teilweise in kleinen Hallen geht mehr die Post ab als in so riesigen Dingern. Nicht zu unterschätzen, möchte ich nur sagen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das sind dann auch, da weißt du, dass die nur für dich kommen im Zweifelsfall. In so einer großen Menge sind ja auch viele, da hast du viel Streuverlust, was deine Fans angeht, ne? Also da sind auch viele, die nicht für dich da sind, sondern für andere Künstler, aber die tragen dann trotzdem so ein bisschen die Energie mit, lassen sich anstecken. Wir waren ja danach noch auf der Afterparty und haben die Afterparty bespielt, also haben da auch nochmal unseren Auftritt gemacht und das war vor so, keine Ahnung, was waren das, 800 Leute oder so, in einem Club und das war furchtbar. Also das ist die Energie dort. Weil das nachts um 1:30 war und die Leute einfach nicht für uns dort waren, sondern die Leute waren da, um zu feiern und die wollten das waren halt nicht unsere Fans, die gezielt dorthin gegangen sind, sondern es waren einfach die Touristen und die Gays, die jetzt ihren CSD abfeiern wollten. Und das war auch schon nachts um zwei. Das heißt, wir waren hackedicht, die waren total zugeballert. Und nachts um halb zwei ist halt einfach keine gute Zeit für so einen Live-Auftritt. Ne? Da waren sowohl bei uns war die Luft raus, als auch beim Publikum. Die wollten eigentlich gar nicht gestört werden in ihrem Britney Spears, Lady Gaga und Kesha Remix House Club. Und dann kommen wir da rein und so, hallo, wir machen jetzt unsere Single. Das hat nicht so geil gezündet. Aber ist okay. Ist auch eine Erfahrung. Wir haben trotzdem durchgezogen. Und du kannst mich ja wirklich vor Publikum stellen. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich bin da nicht aufgeregt. Ich scheiß mir nicht in die Hosen. Ich gehe da auf die Bühne und das ist total, das packt mich dann im Moment, wenn ich dann auf, genau, also ich habe keine Nervosität davor, aber wenn ich dann auf der Bühne vor diesen Menschen stehe, denke ich, geil, oh mein Gott. Mhm. Und ich bin auch total blank danach. Also ich hab keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich weiß es nur, weil ich die Videos gesehen habe. Ich kann mich nicht dran erinnern, wie ich mich bewegt habe, was ich gemacht habe. Das ist komplett weg danach, ne? Mhm. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Du bist zu kontrolliert dann wahrscheinlich, oder?
Am Anfang war das bei mir auch so, dass ich so einen Adrenalinkick hatte, dass ich, dass das wie in Trance war. Ich habe so funktioniert. Ich habe mir auch die Leute nicht genau angeguckt. Ich konnte dir am Ende von einer dreistündigen Show gar nicht sagen, genau, was da jetzt passiert ist. Und am schönsten wird es, wenn man sich da irgendwann dran gewöhnt und mit mehr Bewusstsein auf die Bühne geht. Das heißt, ich gucke mir die Leute an, ich gehe auf die Leute ein, ich bin ganz bewusst auf der Bühne, ich sehe alles, ich nehme alles wahr. Das macht mir noch am meisten Spaß, aber das kommt irgendwann mit der Zeit. Und zu dieser Sache mit dem Publikum, was eigentlich schon gesättigt ist und gar keinen Bock auf einen hat. Ich habe mal eine Sendung gedreht für das ZDF und da wurden verschiedene Comedians, sind auf die Bühne gegangen und jeder hatte ein Set von 20 Minuten.
Das haben wir gesehen.
Echt?
Ja.
Und das haben wir gedreht, ich glaube auch in Berlin. Und ich war die Letzte an dem Tag von 13 Comedians, a 20 Minuten plus Pausen dazwischen. Es sind halt Dreharbeiten und dieses Publikum saß schon 4, 5 oder 6 Stunden in diesem Theater und ich war die Letzte.
Da zündet nichts mehr.
Ey, die hatten einen Blick drauf, die haben einfach nur gesagt, Alter, verpiss dich jetzt, wir können nicht mehr sitzen, wir wollen gehen. Das war für mich auch die größte Qual und da war ich auch so ein bisschen sauer auf den Veranstalter, weil ich gedacht habe, was ist denn das für eine Zumutung? Du musst einfach, wenn du eine gute Show machst, gerade bei einem Publikum, die jetzt nicht bewusst für dich da sind, einfach den Leuten zu einer richtigen Zeit was abliefern. Nachts um 1:30 brauchst du mir auch nicht mehr ankommen mit einem Gig.
Ja, genau.
Da bin aber ich schon Kühle, und da will ich.
Ja. Es war eine Erfahrung, es war trotzdem schön. Ich bin froh, das gemacht zu haben, weil ich jetzt sagen kann, ach ja, Clubauftritte, keine Ahnung. Aber das
kann auch geil sein.
Meinst du?
Ja. Ich würde sowas immer wieder mal eine Chance geben. Ich glaube vor allen Dingen, wenn Leute extra in diesen Club für dich kommen und vielleicht so 2 Stunden nach Opening, wenn die schon alle so ein bisschen angeheitert sind, ich glaube, dass das richtig geil sein kann. Ja, ja.
Ja, okay. Also liebe Clubbetreiberinnen da draußen, bucht mich, macht mal ein bisschen Budget locker. Es muss auch nicht viel sein, Hauptsache ich kann auftreten. Ich hab
ein gutes Taschengeld.
Hauptsache, ich muss nicht draufzahlen. Denn es gibt ja auch Veranstaltungen, wo du draufzahlst. Ne? Und ich glaube, das wird jetzt kommen. Wenn ich wirklich diese Musik pushen möchte, werde ich erstmal ein bisschen investieren müssen. Aber das ist okay. Da habe ich Bock drauf.
Ja.
Es ist jetzt auch Pride Season und ich bin viel unterwegs. Wir sehen uns ja auf dem Kölner CSD, glaube ich.
Ich freue mich. Wir dürfen auch, glaube ich, schon sagen, dass wir beide, auf welchem Truck wir beide sein werden.
Köln machen wir mit Douglas zusammen.
Ja. Also Candy und ich sind auf dem Truck von Douglas. Ich denke, dass dieser Wagen nicht zu übersehen sein wird. Ich freue mich unglaublich. Und als ich erfahren habe, dass du auch mit dabei sein wirst, wir sind ja separat gebucht worden, habe ich mich noch mehr gefreut, weil letztes Jahr, das war ja mein allererster CSD im Leben und direkt oben auf dem Truck, da war ich mit RTL und das war für mich eines der krassesten Erlebnisse ever. Also ich kann jedem nur sagen, besucht mal einen CSD, also egal, ob ihr aus der Community seid oder nicht, weil diese Energie, die da in dieser Stadt gewesen ist, bei über 1 Million Menschen, ich habe sowas noch nie erlebt und ich habe schon sehr, sehr viel erlebt, gerade was Menschenmassen betrifft, aber das war für mich, da habe ich einen Adrenalinkick gehabt, 5 Stunden am Stück, das war eines der geilsten Gefühle ever, deswegen kann ich es kaum erwarten.
Ja, die Leute sind so frei und so fröhlich und ich finde es auch ganz wichtig, dass man mit einem Bewusstsein dahin geht, dass das ja auch trotzdem noch eine Demonstration ist, ne? Mhm. Denn gerade heutzutage, also wir leben in einer Zeit, wo es wieder ein bisschen rückwärts geht, wo es wieder ein bisschen der Rechtsdrang sehr stark wird. Und um das ganz kurz mal ernst zu beleuchten, es gibt Länder auf dieser Welt, in der man für Transsexualität, für Homosexualität immer noch umgebracht wird. In den USA, das ja eigentlich ein sehr, sehr, sehr fortschrittliches Land ist, da gehen die Transrechte irgendwie wieder ein bisschen zurück. Drag Queens werden zum Teil verboten und ich denke mir, das kann noch nicht sein. Und auch wenn wir hier sehr privilegiert leben und es uns gut geht und wir gute Gesetze genießen können, gibt es eben andere Länder, in denen das nicht so ist. Und deswegen muss man immer noch auf die Straße gehen aus Solidarität und um für die Rechte der anderen einzustehen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir feiern, weil wir uns viel erkämpft haben und weil wir schon weit gekommen sind. Aber man muss sich bewusst sein, dass es anderen Leuten nicht so geht. Und deswegen finde ich das ganz wichtig zu sagen. Deswegen liebe ich den CSD. Ich gehe da so gerne hin, weil es politisch ist, weil es total wichtig ist und weil es aber gleichzeitig so eine Feier ist für einen selbst und für die Rechte der Menschen.
Ja, und, auch eine Feier für alle Menschen einfach, die das nicht nur unterstützen wollen, sondern jeder Mensch, egal welche Sexualität, hat an diesem Tag, also nicht, dass das an anderen Tagen anders wäre, aber ey, du kannst dich so geil entfalten. Es ist einfach Wahnsinn, wie die Städte an so einem Tag glitzern und wie bunt es ist. Und alle Menschen, egal welche Sexualität, welche Einstellung, lieben Farben, lieben Glitzer, lieben alles, was Spaß ist, was mit Liebe zu tun hat. Und das wird einfach zelebriert. Und ich bin maßlos enttäuscht, traurig und geschockt darüber, was die AfD bei Zwischenumfragen für einen Zuspruch beim letzten Mal bekommen hat. Ich glaube, so hoch war es noch nie. Und ich meine, das sind natürlich auch alles so Leute, die auf Protest aus sind und Leute, die auf Rebellion aus sind. Und ich kann Frustration von Menschen absolut verstehen, weil die Situation, in der wir gerade leben oder die aktuelle Lage, ist halt echt auch ein bisschen scheiße. Aber man muss immer noch mit Vernunft dabei sein und zu sagen, ich bin jetzt beleidigt, weil die wirtschaftliche Situation und die soziale, gesellschaftliche Situation läuft nicht so, wie ich es mir wünsche. Also gebe ich jetzt der AfD meine Stimme und möchte damit zum Ausdruck bringen, oh doch, lieber Staat, oh doch, liebe Gesellschaft, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, dann drehen wir den Spieß halt eben um und dann machen wir das, was eigentlich verkehrt ist. Also ich sage immer noch, dass Grenzdebilität oder Menschen, die kognitiv nicht so fit sind, das ist ja echt die größte Bedrohung der Menschheit, weil es so unberechenbar sind. Doofheit ist ja wirklich eine tickende Zeitbombe. Aber das darf nicht sein. Du musst, wenn es hart auf hart kommt, immer noch mit Vernunft dabei sein. Und die Konsequenz, wirklich, also nochmal, die Konsequenz, die sowas hätte, wenn sowas noch mehr Stimmen bekommt oder noch mehr Power verliehen bekommt, das ist für die gesamte Nation eine Katastrophe. Ich appelliere an euch, bitte mit Vernunft dabei sein.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich so ein paar verlorene Kinder da draußen gibt, erwachsene Menschen, die auch uns zuhören, die der AfD nicht ganz so schlecht gesonnen sind. Ne? Und ich glaube, dass das eine ganz große Unwissenheit ist. Liebe Leute, wenn das bei euch der Fall ist oder ihr Leute habt in eurem Umfeld, die AfD wählen oder die mit denen sympathisieren, dann legt denen doch einfach mal das Wahlprogramm von denen vor. Denn ich bin mir ganz, ganz sicher, dass 95% der Leute noch nie so ein Wahlprogrammheft in der Hand hatten, um zu gucken, für was steht diese Partei eigentlich ein. Wenn ich die wähle, was wollen die alles durchsetzen in Deutschland? Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Großteil der Leute mit ein, zwei Punkten total einverstanden ist. Und ich bin mir auch sicher, dass da ein, zwei Punkte drin sind, die schön irgendwie versuchen,
auf Sympathie stößt, die
versuchen, die Mitte der Gesellschaft abzuholen, wo auch du und ich vielleicht sagen würden, ja, gar nicht so verkehrt, aber 95% dieses Programms sind einfach ganz, ganz, ganz niederträchtig und ekelhaft und furchtbar. Lest euch das doch mal bitte durch, bevor ihr solche Leute unterstützt.
Ja, am Ende des Tages ist so ein Wahlprogramm gerade von so einer Partei auch die Selbstgefälligkeit in Person. Und Politik oder Parteien sind ja nicht doof, sondern jede Partei befürwortet ja oder möchte ja eine besondere Menschengruppe oder eine Menschengruppe irgendwie bevorteilen. Und das ist natürlich auch ein Anspruch oder eine Geschmackssache oder auch eine Lebenssituation. Aber ich kann euch sagen, dass es Parteien gibt, wie zum Beispiel Parteien, die sehr, sehr rechts sind, da muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen, welche Gruppe von Menschen möchte diese Partei denn bedienen? Und ich kann euch sagen, das sind gerade die frustrierten Menschen. Und damit wird gespielt. Das ist absolute Manipulation, das ist Gaslighting. Ich sage nicht, dass das in anderen Parteien nicht der Fall ist, aber da wird einfach geschaut, der unzufriedenste von unzufriedenen Bürgern, was will der im Moment? Der will das Minimal-Maximal-Prinzip. Ich will das Maximale raushaben für minimalen Aufwand. Und das nervt mich und das nervt mich und das geht so nicht und das geht so nicht. Und ich muss das an der Stelle sagen, die spielen mit einer Ungebildetheit. Ungebildheit, nicht Gebildheit, nicht Bildung.
Genau an Unbildung. Der Stelle hakst du jetzt. Und ja. Da ist natürlich auch die Ironie.
Die spielen mit einer nicht fortgeschrittenen Bildung der Bürger. Und
nicht vorhandenen.
Nicht vorhandenen Bildung. Und wenn man sich das einmal realisiert hat, dass, ich will das auch nicht zu politisch hier werden lassen, aber ich war einfach, das hat mich völlig aus der Bahn geschmissen, als ich diese Ergebnisse gesehen habe. Und ich habe mich gefragt, ey, was ist denn da los? Sind die Leute denn alle so wütend? Sind die alle so traurig? Fühlen die sich alle wirklich so einsam und alleingelassen? Das ist Wahnsinn.
Ich möchte nicht sagen, dass es ein Trost ist, weil das ist es nicht. Es ist eigentlich ganz, ganz furchtbar. Aber wenn man in die Welt schaut, das ist ja in ganz vielen Ländern gerade so. Ne? Also dieser Rechtsdrang, der ist ja nicht nur bei uns, sondern auch im Norden, in den USA, egal wo man hinschaut. Es wird gerade immer wieder rechtslastiger. Und das sind halt so Wellen, ne? Wo irgendwann wird es auch wieder mehr in die andere Richtung kippen, hoffe ich. Leute, passt einfach mal auf euch auf.
Ja, das Krasse ist ja, die Wurzel von dem Ganzen sind ja wirklich die Menschen. Und wir haben ja in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen.
Das sind Missstände, mit denen
die Feste einfach, davon überzeugt sind, dass die Welt und dass das Leben scheiße ist. Und mich nervt es langsam. Ich bin wirklich so dermaßen übersättigt und genervt von den Leuten, die glauben, dass das Leben eine einzige Farce ist. Dass am Leben teilzunehmen bedeutet Charade spielen. Und das ist es überhaupt gar nicht. Man muss auch irgendwann einfach mal seinen Blickwinkel wechseln und nicht immer in der Opferrolle sein und denken, alles ist scheiße auf diesem Planeten und ich muss irgendwie gucken, wie ich klarkomme. Ich falle dieser ganzen Weltsituation und der wirtschaftlichen Lage einfach zum Opfer. Also, weißt du, es wird auch nicht besser, wenn du eine falsche Partei wählst. Das kann ich dir an der Stelle sagen. Da kannst du alles wählen, was du möchtest. Wenn du in dieser Einstellung bist, bleibst du da drin.
Ja. Nicolette, ich muss dir nochmal sagen, um kurz das Thema zu wechseln. Du hast mir mein Wochenende fast gerettet. Du warst meine emotionale Rettung. Hörst du mich? Bist du eingefroren? Okay. Denn du hast es ja mitbekommen. Ich wollte mit dir heute so als großes Thema mal über Freundschaft sprechen. Und du hast ja einiges mitbekommen, was bei mir die letzten Wochen oder auch jetzt vor kurzem los war. Ich finde Freundschaft ein ganz spannendes Thema, weil man sich da irgendwie gar nicht so viele Gedanken drum macht, habe ich das Gefühl. Außer, da liegt was im Argen auf einmal. Und du hast mich so ein bisschen aufgemuntert. Du hast wunderschöne Worte gehabt, weil ich gerade in der Situation war, vor nicht allzu langer Zeit, dass mir zum allerersten Mal in meinem Leben, in meinem kompletten Leben, die Freundschaft gekündigt wurde. Und ich war aus den Wolken. Ich kam überhaupt nicht mehr klar. Ich habe gedacht, das passiert jetzt gerade nicht. Und das hat sich angefühlt wie so ein Schluss machen. Und da wollte ich dich mal fragen, weil wir haben dann nur über mich gesprochen und wie es mir gerade geht. Ich wollte dich mal fragen, hast du sowas schon mal gehabt? Hast du schon mal Freunde gehen lassen müssen oder selbst mit jemandem eine Freundschaft beendet? Oder wurdest du schon mal irgendwie rausgekickt aus einer Freundschaft? Wie ist das bei dir gewesen in der Vergangenheit?
Ich finde das
Thema. Wir haben ja schon mal über deine Mädels gesprochen.
Ja, genau. Ich finde das Thema richtig schön, weil Freundschaften ja auch eine ganz, ganz enge Form von Beziehung ist. Und ich finde, dass alle Menschen sich mal mehr mit dem Thema Beziehung befassen müssen, weil alles ist im Leben ja irgendwo Beziehung. Und wenn wir von Beziehungen reden, denken wir immer nur an die Liebesbeziehung mit Partner oder Partnerin. Und dabei machen Beziehungen das komplette Leben aus. Und deswegen ist es eines der wichtigsten Skills, die jeder drauf haben sollte, Beziehungen zu führen. Und das fängt mit der Beziehung zu sich selber an. Und dann kann man über die zu anderen Menschen sprechen. Und Freundschaften, das ist ja was die wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen Tag ein, Tag aus begleitet. Und ich glaube, dass das auch ein Prozess ist. Also sich auf Freundschaften einlassen, Und zu lernen, mit Freundschaften zu leben, ist echt eine Challenge, aber super wichtig. Und ich behaupte von mir immer, dass ich mein ganzes Leben schon sehr gute Beziehungen führe, weil ich nie große Diskrepanzen mit Freundinnen hatte. Und wenn es die gab, wurden die immer gelöst, weil ich glaube, dass die Grundbasis von meinen Freundschaften absolute Sympathie und Liebe ist. Ich habe eine Freundin gehen lassen vor 2-3 Jahren. Und das war eine Freundschaft, die ich auch in der Öffentlichkeit ausgespielt habe. Eine ganz innige Freundschaft mit einer Frau, die ich sehr, sehr lieb hatte. Und die habe ich irgendwann gehen lassen müssen von heute auf morgen, weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe in dieser Freundschaft, beziehungsweise ich mich irgendwann nur noch als Mittel zum Zweck gefühlt habe. Wir hatten auch eine geschäftliche Beziehung. Über diese geschäftliche Beziehung ist nämlich die Freundschaft entstanden. Und irgendwann ist die Freundschaft so in den Hintergrund gerückt, dass ich mich nur noch geschäftlich benutzt gefühlt habe. Und das habe ich dann eine Zeit lang mitgemacht und immer wieder gesagt, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Freundin, die ich damals hatte, emotional in einer nicht so stabilen Lebenssituation gewesen ist und bin ihr da auch immer eine Stütze gewesen. Aber auch das kann ich nur bis zu einem gewissen Maß tragen. Und dann habe ich diese Freundschaft dann auch für mich selber beendet und das Ganze dann auch abgekapselt. Und das ist das einzige Mal gewesen. Das, was dir passiert ist, also ich bin darüber ja ganz gut, du hast mich darüber ja aufgeklärt.
Ich kann ja ein bisschen erzählen auch, ich muss ja keinen Namen nennen.
Erzähl das sehr gerne.
Weiß ja niemand, worum es geht. Sag ich was. Also ich war viele Jahre mit dieser Person sehr gut befreundet, also wirklich sehr, 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 sehr eng. Und wir haben auch tolle Projekte miteinander gemacht. Und das letzte Jahr, also dieser Person geht es auch öfter mal psychisch nicht so gut, ne? Und das ist... Deswegen habe ich dieser Person auch sehr viele Sachen, mit denen ich nicht so d'accord war, durchgehen lassen, weil ich gedacht habe, okay, es geht dieser Person nicht so gut, die wird sich gehört wieder fangen. Genau, gehört dazu. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass ich dann trotzdem zu dieser Person stehe und für diese Person da bin. Habe aber halt nicht alle Entscheidungen, die diese Person getroffen hat, so unterschreiben können. Hab das aber auch offen und ehrlich kommuniziert. Hab gesagt so, hey, finde ich irgendwie total kacke. Verstehe ich nicht. Und diese Person hat auch in den letzten 5 Jahren 5 beste Freunde gehabt und die einen nach dem anderen aus dem Leben geschmissen, weil sie die A nicht mehr gebraucht hat oder B irgendeinen Furz im Magen hatte, der ihr da quer lag, wo sie gesagt hat, das passt mir jetzt nicht, deswegen schmeiße ich diese Person aus meinem Leben. Sprich, das finde ich schon sehr toxic. Und das habe ich dann auch immer wieder gesagt, hey, ich verstehe es nicht, weil ich kenne all diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sie da aus ihrem Leben geschmissen hat, diese Person. Und ich bin mit ein paar von denen auch gut befreundet und mag die sehr. Und deswegen habe ich das auch immer gesagt, so hey, ich finde es schade, dass du gerade diese Gefühle dieser Person gegenüber hast, die sind nicht sehr rational, deine Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Und diese Person hat dann aber eingefordert von mir und auch von anderen Freunden, dass ich keinen Kontakt mehr zu diesen ihren ex-besten Freunden habe, obwohl das auch Freunde von mir sind. Mhm. Und ich habe das nicht einhalten können und wollen, weil ich die Entscheidung dumm fand. Ich war nicht der Meinung, dass man diese Menschen aus dem Leben schmeißen muss, weil also es war einfach eine Fehlentscheidung von dieser Person. Und ich lasse mir einfach auch nicht vorschreiben, mit wem ich befreundet sein darf und mit wem nicht. Denn natürlich bin ich sehr loyal dieser Freundin, diesem Freund gegenüber und stehe dazu, gerade wenn es dieser Person nicht gut geht, dann sage ich trotzdem so, hey, es geht ja nicht gut, deswegen entschuldige ich dieses Verhalten, aber ich muss es ja nicht irgendwie für mich selbst weiterspielen. Nur weil du ein Problem mit einem Menschen hast, heißt das nicht nur, weil wir befreundet sind, dass ich auch sofort ein Problem mit diesem Menschen habe. Ich habe ja trotzdem noch eine gewisse Ratio, die mich entscheiden lässt, ob ich das jetzt unterschreibe oder nicht, diesen Streit. Ne? Mhm. Und wenn ich diesen Streit absolut nicht nachvollziehen kann, dann lasse ich den euren Streit sein und mische mich da nicht ein, sondern kann doch weiterhin mit diesem Menschen befreundet sein. Und das ist halt jetzt passiert, dass ich diese Freunde, die diese Person hat gehen lassen in ihrem Leben, dass ich die halt nicht gehen habe lassen, weil das immer noch gute Freunde von mir sind und ich die sehr, sehr gerne habe. Mhm. Und daraufhin wurde mir jetzt die Freundschaft gekündigt. Und das fand ich unglaublich hart. Es sind dann so Vergleiche gezogen worden wie, das ist genauso wie wenn dein Boyfriend, dein Lebenspartner dich betrügt und du als Freundin, als beste Freundin immer noch mit diesem Ex-Freund dann dich unterhältst. Und ich so, nee, ich finde, das ist halt nicht das Gleiche. Denn betrogen werden oder von einem Partner richtig verarscht werden, das ist was ganz anderes, als wenn ich deinen Streit mit einem anderen Freund nicht nachvollziehen kann. Mhm. Wenn dieser andere Freund jetzt richtig Scheiße abgezogen hätte und dich absichtlich schlecht behandelt hätte oder dich in die Pfanne gehauen hätte, dann wäre das eine andere Sache. Das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt halt Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen, warum du jetzt ein Problem mit diesem Menschen hast. Und dann muss ich da auch nicht mitziehen. Weißt du? Mhm.
Ja, ich verstehe das sehr. Das sind halt Eifersüchteleien am Ende des Tages. Und das ist ja...
Ego.
Ach, das Thema Ego ist ein ganz krasses Thema. Ego ist zu 5% bevorteilt uns das. Das ist wichtig. Das ist auch ein Selbstschutzmechanismus. Aber 95% ist Ego etwas, was dich niemals glücklich werden lässt und was dir immer im Weg steht. Und dieses Thema, was du da gerade angesprochen hast, dieses wirklich sehr, sehr anstrengende Thema, ich glaube, dass es das in Freundschaften sehr, sehr oft gibt. Eines der bekanntesten Worte vorletztes Jahr, eines der bekanntesten Modeworte vorletztes Jahr war das Wort Loyalität. Und ich finde das
so krass. Wurde mir vorgeworfen, ich sei
ja,
illoyal.
Ja, Menschen, also für alle, die das Wort Loyalität immer benutzen, könnt ihr auch jetzt bleiben lassen. Also es ist hiermit eine klare Ansage von mir. Das ist ein Wort, was die Leute noch nie gegoogelt haben. Und Die meisten Leute sagen immer, Loyalität ist, Achtung, und jetzt erkläre ich das mal, wenn alles zu meinem Vorteil funktioniert. Und das ist falsch. Also Loyalität bedeutet nicht immer, also im Volksmund, dass alles so läuft, wie du es gerne hättest. Und überhaupt, du kannst keine Beziehung in diesem Leben eingehen, keine Liebesbeziehung und auch keine Freundschaft unter der Prämisse, ich möchte, dass alles so läuft, wie ich es gerne hätte, weil ich habe Recht und ich bin das Maß aller Dinge. Und wenn ich mit einer Person verkracht bin, dann erwarte ich auch von meinem kompletten Umfeld, dass die sich auch mit diesem Menschen verkrachen, weil... Wenn mich die Leute lieben würden, dann. Mhm. Also jeder Satz, der damit anfängt, wenn du mich lieben würdest, dann. Danach kann ja nur Scheiße kommen. Und diese Verlustangst, dieses sich hintergangen fühlen von dem ganzen Planeten. Also Leute müssen wirklich ihre Beziehungsskills mal so ein bisschen trainieren. Ich finde das so krass, weil ich verstehe absolut den Punkt, wenn Dinge so dermaßen schief gelaufen sind, wenn ich eine Freundin habe, die von ihrem Typen verprügelt wurde, misshandelt wurde, niederträchtig auf übelste Art und Weise gepeinigt wurde.
Das kommt so mit den schlimmsten Beispielen.
Ja, aber ich mache es auch extra schlimm. Ja. Dann sind am Ende des Tages, ist es nicht meine Freundschaft oder die Loyalität, die Beziehung.
Das ist der gesunde Menschenverstand.
Mann, das sind meine Werte, die dafür sorgen, dass ich mit diesem Menschen keine Verbindung haben möchte. Ja. Wenn mir etwas gegen die eigenen Werte geht, und ich meine wirklich gegen jedes Prinzip, gegen die eigenen Werte, das sind Menschen, von denen distanziere ich mich. Alles andere ist Kokolores, ist Pipi-Kaka. Wenn du Probleme mit irgendjemandem hast, dann ist das deine Beziehung, dann sind das deine Issues, dann sind das eure Themen. Da muss ich mich nicht immer ständig dran beteiligen. Denn ich kenne sehr viele Menschen, die führen grauenvolle Freundschaften. Irgendwie haben die jeden Tag andere Freunde. Die haben jedes Jahr neue beste Freunde. Es gibt Menschen, die ziehen sich Freunde ran und weg, so wie sie es gebrauchen können und hinterlassen hinter sich immer nur verbrannte Erde.
Genau so ist das in diesem Fall bei uns.
Ja. Es gibt Menschen, die können keine Beziehungen führen. Es gibt Menschen, die können keine Freundschaften führen. Es gibt Menschen, die haben auch gar keine Freunde. Und ich sag dir was, das sind Leute. Wenn ich mich jedes Mal mit den Leuten verkrachen müsste, mit denen die verkracht sind, dann hätte ich am Ende des Tages einen dritten Weltkrieg mit der Stadt. Das ist einfach so.
Ja.
Und meine Freundinnen zum Beispiel, ich muss das einfach mal als Beispiel nehmen, weil das schon fast vorbildlich ist, da gibt es sowas einfach nicht. Da herrscht auch irgendwo eine bedingungslose Liebe und jeder bemüht sich, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Und wenn eine Freundin von mir mit XY nicht mehr klarkommt, und das muss wirklich schon einen triftigen Grund haben, weil ich keine Menschen in meinem Umfeld habe, die mit anderen Leuten verkracht sind. Ich habe das einfach nicht. Und selbst wenn das irgendwie passiert, dann höre ich mir an, worum es da geht. Und dann muss das so dermaßen mir gegen den Strich gehen. Dann muss mich das selber so dermaßen belasten, dass ich mich mitverletzt fühle, dass ich in Erwägung ziehen würde, das bleiben zu lassen. Aber von der Freundin, von der ich dir eben erzählt habe, mit der ich gebrochen habe, wenn ich die sehe, ich grüße die. Wenn meine Freundinnen die sehen, dann unterhalten die sich. Da gehen die auch immer noch einkaufen. Das ist doch nicht deren Thema, was ich mit diesem Menschen habe. Mhm. Das geht doch andere Leute nichts an. Das ist doch kein schlechterer Mensch deswegen zu anderen Menschen. Also hier wurden ja nicht Grundprinzipien gebrochen. Und das ist eine Reife, die man irgendwie bekommen muss. Und ganz, ganz wichtig, damit man am Ende des Tages eine Beziehung aufrechthalten kann. Super wichtig.
Ja,
super
absolut.
Wichtig.
Nee, und ich fand das halt auch so krass, weil wir haben auch natürlich tolle Projekte miteinander gestartet und am Laufen gehabt, diese Person und ich. Und gerade im letzten Jahr war da viel Umschwung bei dieser Person und da war auch viel Heilung passiert, hatte ich gehofft. Und trotzdem wurden Sachen einfach sabotiert, die uns beide betroffen haben. Und es war ein Kampf, ganz, ganz, ganz viel. Es war ein Kampf und ich habe mich oftmals verletzt gefühlt und habe das aber auch schon fast nicht sagen können, weil ich mir gedacht habe, es geht diesen Menschen nicht so gut und ich möchte jetzt nicht noch meinen emotionalen Ballast dort abwerfen lassen. Bei ihr, ne? Bei dieser Person. Und wenn ich jetzt sage, das und das passt mir nicht, dann weiß ich, entweder reagiert diese Person dann irgendwie da allergisch drauf oder sie kann es nicht nachvollziehen oder sie macht sich zu sehr einen Kopf drüber, was ich ja auch nicht möchte, weil ich mit meinen Emotionen eigentlich ganz gut klarkomme. Ich hab eine sehr gute Baseline. Es ist nicht so, dass ich sehr viel Freude und sehr viel Trauer spüre, sondern es geht mir eigentlich konstant ganz gut und ich bin da sehr gut eingelevelt. Und ich weiß halt, dass diese andere Person das nicht hat und deswegen möchte ich, wenn ich mal irgendwie nicht so einen guten Tag habe oder auch Themen mit dieser Person habe, die mich super stören, dann spreche ich das an, aber ich lasse es halt nicht ausatmen. Ich mache das nicht sehr dramatisch. Ja. Und damit kam diese Person auch nicht klar. Und ich habe mich einfach sehr oft verarscht gefühlt und habe es dann aber weggeschluckt und wollte das eigentlich vor kurzem auch ansprechen. Und jetzt kam mir diese Person aber zuvor und hat mich zum Miesepeter gemacht und hat mir die Freundschaft gekündigt, sodass ich so perplex war. Und all diese Sachen, die ich eigentlich mal zur Sprache bringen wollte, die schiefgegangen sind, wo ich gesagt hätte, hey, schau mal, da habe ich mich scheiße gefühlt, das fand ich nicht gut. Und da müssen wir dran arbeiten, dass das so und so nicht nochmal passiert. Das konnte ich dann schon gar nicht mehr anbringen, weil ich so sprachlos war, dass ich gerade als böse Person dargestellt wurde. Und ich bin sicher nicht ohne Fehler, aber ich habe trotzdem das Gefühl, und das sieht man ja in meinen anderen Freundschaften, dass das eigentlich alles ganz glatt läuft. Dass man mit mir eigentlich ganz gut befreundet sein kann.
Ich denke und auch.
Daher habe ich das nicht nachvollziehen können und war total perplex. Und ich habe auch das ganze Wochenende geheult. Ne?
Das also ich war nur am Heulen. Das nimmt einen ja auch mit. Aber das Schwierige ist ja, eine Beziehung, in dem Fall eine Freundschaft, die basiert ja auch auf irgendwas. Und ich hoffe doch auf eine ganze Menge Sympathie und auch Liebe. Mhm. Und für alle Beziehungen im Leben muss man sich entscheiden. Man muss eine Beziehung befürworten. Und wenn ich zu einer Freundschaft Ja sage, also ich mit einem Menschen eine Freundschaft möchte, dann sollten gewisse Hürden auch überwindbar sein. Es kann im Leben nicht immer nur um mich gehen. Ich kann nicht immer in den Vordergrund schieben, was ich möchte und wie ich das gerne hätte. Es gibt ja Leute, die wollen eine Freundschaft immer bewiesen haben. Kenny, wenn du jetzt meine Freundin bist, dann musst du dich beweisen. Und das machst du unter anderem, indem du mit bestimmten Menschen nicht mehr sprichst und indem du pausenlos so handelst, Achtung, wie es mir gut tut. Und dann verkleide ich das unter einem Vorwand, der nennt sich, nee, nicht für mich, sondern für unsere Freundschaft. Ja. Und das ist ein Trugschluss, das ist eine Lüge. Ich kann nicht in Beziehungen reingehen und immer hoffen, dass alles so gehandhabt wird, wie ich es möchte. Würdest du mich lieben, dann würdest du dies und jenes machen. Würdest du mich lieben, dann würdest du so und so handeln und so nicht. So funktioniert das nicht. Es gibt im Englischen eine Methode, die nennt sich die Let-It-Be-Methode. Und Let-It-Be ist eine richtig krasse Herausforderung, in der ich mich jeden Tag trainiere, nämlich ich versuche, die Menschen so sein zu lassen, wie sie sind und muss nicht immer alles auf mich beziehen. Zum Beispiel, ich habe gerade eine Freundin. Ich glaube, dass die eine schwierige Phase im Leben durchmacht. Ich glaube, dass sie frustriert ist, weil bestimmte Dinge nicht so laufen, wie sie es sich wahrscheinlich gewünscht hat. Und ich habe schon mal gesagt, eines der gefährlichsten Dinge, die es für mich in Beziehungen gibt, sind frustrierte Menschen. Und gerade wenn irgendwas nicht so läuft, wie die Leute es gerne hätten, dann werden die frustriert. Und wenn ein Mensch frustriert ist, dann wird das schon mal eine tickende Zeitbombe. Dann sind die ganz schnell eingeschnappt, beleidigt, wütend, sauer, schnippig, frech, was man auch immer dafür Worte finden möchte. Und das fällt natürlich auch irgendwo mir zu Laste, weil das macht eine Beziehung manchmal einfach ein bisschen schwieriger, wenn ich merke, da ist jemand, der ist gerade schlecht drauf. Aber ich kann ja für mich herausfinden, dass das erstens nichts mit mir zu tun hat. Das ist ja schon meine Challenge. Zweitens, da ist ein Traum zerplatzt oder irgendwas läuft nicht so, wie sie es gerne hätte. Vielleicht kann ich ja auch eine helfende Hand reichen und sagen, du, wenn du reden möchtest, sag mir sehr gerne Bescheid. Und drittens, ich kann mich daran erinnern, worauf unsere Freundschaft basiert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, nämlich auf, ich liebe diesen Menschen, ich möchte sie in meinem Leben haben. Ich habe mich für diese Beziehung entschieden und deswegen versuche ich, let it be. Ich lasse sie einfach so sein, wie sie ist. Jeder hat seine Phasen, jeder hat seine Zeit. Und das darf nicht an dieser Freundschaft rütteln. Dann kann man auch schon mal auf Abstand gehen, eine kleine Pause machen, sich mal einen Tag weniger sehen und dann ist es irgendwann auch wieder gut. Aber ich möchte diese Freundschaft ja. Ich möchte das. Ich möchte alle Konflikte lösen mit den Menschen, die in meinem Leben sind. Und der wichtigste Punkt, und damit hoffe ich, hole ich jetzt auch den oder die letzte ab, wenn du jemanden liebst oder gerne hast und es dreht sich nicht immer alles nur um dich am Ende des Tages, dann muss ich versuchen zu lernen, zu akzeptieren, was für diesen Menschen auch mal gut ist. Und wenn du zu mir sagst, ich habe trotzdem noch eine Beziehung zu anderen Leuten, die mir gut tun, weil ich mich in keinster Weise auf den Schlips getreten fühle, wie ich immer so schön sage, dann muss ich auch irgendwann mal versuchen, mich für jemand anderen zu freuen, weil es sich nicht immer nur um fucking mich selber geht.
Aber das war auch so ein Grundproblem. Ich war so überrascht, als ich dir nur so ein paar Sachen angerissen habe, worum es in dieser Freundschaft oder in diesen Problemen dieser Freundschaft geht. Mhm. Und ich war so schockiert und auch unglaublich begeistert davon, wie schnell du diese Sache analysiert hast. Und du hast alles exakt sofort auf den Punkt gebracht, was da schiefläuft in dieser Freundschaft und auch bei dieser Person. Und ich war schock. Ich habe gedacht, wie kann man das so schnell so verstanden haben? Und dann habe ich mich selbst geärgert und habe gedacht, wie habe ich das so lange entschuldigen können? Ne? Denn zum Beispiel war auch ein Problem, dass diese Person es nicht mochte, wenn ihre Freundschaften, die sie pflegt, wenn die sich untereinander angefreundet haben.
Ach, das habe ich auch schon mal im Leben gehabt.
Hilfe, wie kann denn das sein? Das ist doch so eine schlimme Eigenschaft.
Das ist, weil die Leute Angst haben, dass hinter deren Rücken etwas geschieht, was sie gar nicht befürworten. Das ist eine Grundunsicherheit, das ist eine Verlustangst, das ist wirklich eine so geringe Selbstwertschätzung. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass eine Freundin nicht wollte, dass ich mich mit Leuten treffe, die ich über sie kennengelernt habe. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und bei dem anderen Thema bezüglich der Menschenkenntnis, die Leute sind ja gar nicht so pfiffig, also jetzt mal allgemein gesprochen. Jeder Mensch verrät seine Charisma, seinen Charakter, seine Personality mit den kleinsten Tätigkeiten im Leben. Daran, wie ein Mensch ist, wie er trinkt, wie er geht, wie er seine Jacke an- und auszieht, verrät sehr, sehr, sehr viel über einen Menschen. Und deswegen schwöre ich ja auch auf diese besondere Fähigkeit, weniger zu reden und genauer hinzugucken und hinzuhören. Du kannst ganz viel über Menschen lernen, indem du einfach die Klappe hältst und mal beobachtest. Und es gibt Leute, die verraten gerade ihre, ich will gar nicht sagen Schwächen, weil Schwächen absolut gut sind und man muss die auch gar nicht als Schwäche deklarieren, aber viele Menschen verraten ihre Unsicherheiten so offensichtlich, das kriegen die noch nicht mal mit, weil sie nämlich so unsicher sind. Und daran kann man Leute ganz schnell analysieren und dann halt eben auch einschätzen. Aber ich finde, dass du gar nicht sagen musst, du hast das entschuldigt, weil vielleicht hast du den Menschen ja auch einfach nur so sein lassen, wie er oder sie ist, weil du denjenigen sehr, sehr lieb hast. Und
genau,
das ist doch eine tolle Fähigkeit.
Genau, und
weil
das habe ich auch gesagt.
Jeder hat ja Seiten, die für den anderen tricky sind. Ich ja auch und du ja auch. Aber wenn man sich gerne hat, das gehört halt eben dazu. Die Candy ist so, die Nicolette ist so, die XY ist so. Und das hat ja auch was mit einem Gefühl zu einem anderen Menschen zu tun.
Ja, ich habe das auch bei ganz vielen anderen Freundschaften, wo ich auch seit 10 Jahren beste Freunde sind. Also auch mit anderen, ich habe ja fast nur Drag-Freundinnen oder ein Großteil meiner Freundschaften sind andere Drag-Queens. Und da sind auch ein paar Eigenarten bei jedem Menschen dabei, ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Freundschaft, diese Person ist immer zu spät, die ist immer am Nörgeln und die ist immer so ein bisschen so grumpy unterwegs. Und ich liebe diese Person aber so abgöttisch. Ich habe diesen Mensch so gern, weil ich weiß, das Herz ist am rechten Fleck und ich weiß, ich kann mich immer auf diese Person verlassen. Und das ist mir so viel wert und das ist... Aber weißt du, da schaue ich auch drüber hinweg, wenn ich sage, es gibt so ein, zwei Lebenseinstellungen, wo wir nicht miteinander übereinstimmen, aber das ist okay, das ist auch irgendwie auch das Schöne und das haben wir auch schon öfter hier im Podcast gesagt, man wächst ja daran, dass man sich Sachen stellt, die man selbst nicht so sieht oder dass man sich Themen widmet, die man selbst anders sieht. Sich mal einfach mit anderen Meinungen auseinandersetzen, absolut, die nicht die eigene Meinung sind. Und daran absolut wächst man. Und ich finde das ja auch das Schöne an meinen Freundschaften, dass wir andere Meinungen haben und dass wir verschieden sind. Ich hatte jetzt vor kurzem erst eine Diskussion, weil ich hatte noch nie wirklich richtig Streit mit einem Freund oder mit einer Freundin. Hatte ich noch nie. Ich hatte Meinungsverschiedenheiten. Ich hatte, wo ich gesagt habe, das sehe ich ganz anders und finde ich jetzt irgendwie doof, aber dass es so ein richtiger Streit war, das hatte ich irgendwie noch nie. Und vor kurzem hat auch eine Freundin von mir irgendwie einen doofen Kommentar abgelassen, der mich verletzt hat und ich habe den geschluckt und irgendwie hat sie es aber mitbekommen, dass ich das doof fand. Und dann kam sie 2 Wochen später zu mir und hat gemeint, du lass uns bitte nochmal über unsere Freundschaft sprechen. Und ich habe das Gefühl, warst du da jetzt wirklich pissed, dass ich das gesagt habe? Und ich so, ja, ich war mega pissed. Also diese Person hat es ging drum um eine Einladung, wo ich gesagt habe, so hey, ich würde gerne was unternehmen und was machst du denn? Und die Person war woanders eingeladen, hat gemeint, ja, ich kann ja mal fragen, ob du da mitkommen kannst, aber das sind halt jetzt keine Influencer-Freunde. Du hängst ja nur noch mit deinen Influencer-Freunden ab. Und es war eine Freundschaft, die seit 10 Jahren Bestand hält, die außerhalb dieses Influencer-Kosmos schon immer stattgefunden hat. Ne? Und ich habe mich so auf den Schlips getreten gefühlt, weil es einfach nicht der Wahrheit entsprach. Ich habe fast keine Influencer-Freunde und der Großteil meiner, also die Leute, die zu meinem Geburtstag eingeladen sind, das sind immer die gleichen 8 Leute und keiner von denen hat irgendein Following. Und das ist mein Core, das ist mein Grundstamm an meinen Freunden. Das sind meine allerengsten Freunde, mit denen ich durch dick und dünn gehe seit 10 Jahren. Und das hat mich so erschüttert, dass das gesagt worden ist, weil ich gedacht habe, was ist da los, dass du das jetzt sagst? Irgendwas muss doch da im Argen sein. Und dann kam sie auf mich zu und hat das nochmal mit mir besprochen. Das fand ich ganz groß, dass sie das konnte, weil ich hatte das in der Zwischenzeit schon geschluckt und es war mir dann egal. Und ich so, ja, okay, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich ein Thema, das die Person mit sich selbst hat und sie projiziert das gerade auf mich. Und genau so war es dann auch.
Ja.
Und das haben wir dann aber ganz normal besprechen können und das war schön. Und es ist, das hat unserer Freundschaft irgendwie nicht geschadet. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man kommunizieren kann. Kommunikation ist das A und O, ne?
Super wichtig. Und Kommunikation setzt halt auch mein Lieblingswort Konfliktmanagement voraus. Und ich glaube, wir müssen mal eine extra Folge machen über Konfliktbereitschaft. Da hätte ich noch einiges zu erzählen. Und es ist natürlich, es ist halt auch eine Herausforderung, Dinge nicht immer auf sich persönlich zu beziehen. Die Probleme der Menschheit haben halt an dem Tag begonnen, als der Mensch das Wort Ich gelernt habe. Das ist ja so. Und bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, da geht es ja auch einfach nur um Verlustangst, um ich bin nicht gut genug, ich stehe nicht in den Medien und Candy ist jetzt lieber mit Menschen aus den Medien befreundet und ich stehe außen vor. Was ist, wenn ich den Menschen verliere und was hat das mit mir zu tun? Und eigentlich hat das ja gar nichts mit dem Menschen zu tun. Und da war halt einfach auch das eigene Wohlbefinden im Vordergrund. Das ist interessant, denn ich hatte gestern Abend auch wieder eine Herausforderung. Ich habe mich mit meinen Freundinnen getroffen und ich predige schon sehr, sehr lange.
Derjenige, wie du das schon ankündigst.
Derjenige, der zuerst im Restaurant ist, sagt kurz Bescheid, dass er da ist und wo er sitzt. Ich halte das für logisch, weil sonst gehst du ins Restaurant rein, weißt nicht, ob schon jemand da ist und suchst wie eine Bescheuerte.
Oder setzt dich selbst woanders hin. Dann sitzt man 2 getrennte Tische.
Zu dem Knaller komme ich jetzt. Es ist nämlich nicht nur einmal passiert, dass man an getrennten Tischen saß und die einen auf die anderen gewartet haben, obwohl man schon seit Ewigkeiten im gleichen Restaurant war. Ich halte es für keine Herausforderung, dass sobald jemand da ist, kurz in die Gruppe schreibt oder dem anderen schreibt, ich bin da, sitze, wenn du reinkommst, rechts. Gestern Abend waren wir verabredet. Ich war wie immer überpünktlich, weil ich bin die Pünktlichkeit in Person und habe geschrieben, ist noch niemand da? Keine Antwort. 10 Minuten später, hallo Mädels, ich bin da, ist noch keiner da? Keine Antwort. Ich angerufen, geht keiner dran. 20 Minuten später, meine Cola war leer, ich sitze da immer noch alleine. Plötzlich blinkt eine Nachricht in der Gruppe auf und die Mädels schreiben, wo sie sitzen. Und die saßen da schon seit einer Stunde, weil sie super früh da war. Das heißt, ich habe fast eine halbe Stunde alleine in dieser Lokalität gesessen, angerufen und geschrieben und zum wiederholten Male Ja, und dann war ich so, ich war geladen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn in dir drinne etwas von 0 auf 500 fährt und du hättest am liebsten einen Brüll losgelassen. Ich bin dahin und habe diese Frauen angeschnauzt. Ich habe gesagt, wann kapieren wir das endlich, dass der Erste, der da ist, eine ganz kurze Nachricht schreibt, wo er sitzt, damit diese Scheiße nicht ständig hier passiert. So, dann hat meine Freundin gesagt, dann muss man halt, wenn man irgendwo reinkommt, gucken, wo die anderen sitzen. Und dann habe ich sie angeschaut und ich wusste natürlich ganz genau, dass das nicht ernst gemeint ist, weil kein Mensch geht durch einen Laden und guckt da an jedem Tisch vorbei, wo gerade jemand sitzt. Das ist Blödsinn, weil es gibt auch Läden und Lokalitäten, die super unübersichtlich sind. Wir haben uns übrigens am Strand getroffen. Also lauf mal über den Strand, um jemanden zu suchen, ne? So, wisst ihr Bescheid. Und dann saß ich da und ich war wirklich, also ich habe eine Krawatte geschoben und ich war kurz davor, ich war so wütend, dass ich am liebsten aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich gehe jetzt.
Und Achtung. Das ist aber auch ein Thema, das du mit dir hast dann so ein bisschen,
ja,
oder?
Ja, ich war sehr impulsiv. Ja. Ich war übertrieben impulsiv. Was mich aber so sauer gemacht hat, war so eine kleine Ignoranz. So dieses, da muss man halt gucken, wo jemand sitzt. Das fand ich ein bisschen blöd. Es sind ja genug
selbstgefällig
Leute da
gewesen. Auch, ne? Wir haben alles richtig gemacht.
Ja. Genau, selbstgefällig ist das Wort, weil es sind genug Leute in der Gruppe und man kann ja auch einfach, wenn man verabredet ist, mal auf sein Telefon schauen. Das hat nicht stattgefunden. Und dann, jetzt kommt der Prozess, der da stattgefunden hat in mir. Candy, ich werde das nicht ändern können. Das bleibt so unter den Mädels. Ja. Das bleibt einfach so.
Das heißt, du wirst dein Verhalten einfach ändern für diese Situation.
Genau. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das persönlich zu nehmen und zu sagen, die mögen mich nicht oder es geht hier nicht um mich in der Situation oder die haben keine soziale Kompetenz oder die möchten keine Rücksicht nehmen auf mich. Ja, und das sind alles grundlegende Dinge in der Beziehung. Oder ich kann einfach sagen, okay, aber ich will diese Freundschaft und ich liebe die und die lieben mich und wir nehmen uns so, wie es ist. Also kann ich beim nächsten Mal, wenn ich irgendwo hinkomme, brauche ich gar nicht sagen, der Erste, der da ist, schreibt, sondern ich laufe durch diesen Scheißladen und suche nach den Weibern, bis es mir aus dem Hals raushängt. Und ich habe mich für diese zweite Variante entschieden, weil ich diese Freundschaft möchte. Und das hat nichts mit mir zu tun. Die sind einfach in dem Moment faul und sozial nicht so fit, dass die kurz Bescheid sagen können. Ärgert mich natürlich, macht mich auch irgendwo böse, aber ich möchte diese Freundschaft und es hat nichts mit mir zu tun. Also nehme ich Variante 2 und schraube mein eigenes Bedürfnis mal zurück, weil ich breche mir keinen ab dadurch. Ich verliere dadurch nichts. Das macht nichts mit mir, außer mit meinem Ego, außer mit meinem Stolz und wer weiß Gott, wer ich alles bin. Und das ist eine Kunst, sich das selber anzutrainieren. Und das ist auch hart für mich. Und ich versuche, das trotzdem immer so anzunehmen.
Nee, verstehe ich absolut. Also ich habe auch ein, zwei ähnliche Beispiele schon. Also wie gesagt, die eine Freundschaft, die ich habe, die immer so ein bisschen am Nörgeln ist und immer zu spät ist, immer. Das weiß ich. Und dann stelle ich mich halt drauf ein, weil ich gemerkt habe, ich kann diese Person nicht neu erziehen in diese Richtung, wie es mir passt, weil mir Pünktlichkeit wichtig ist.
Richtig.
Diese Person tickt da halt einfach anders. Und das ist jetzt für mich kein Dealbreaker. Das ist für mich nichts, wofür ich eine Freundschaft zausen lasse. Ne? Auch wenn ich mich immer wieder ärgere. Aber dann denke ich mir so, okay, es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Period. Es gibt Sachen, die kann man einfach durchgehen lassen.
Zu spät kommen ist ein gutes Beispiel, weil für Leute, die gerne pünktlich sind, so wie ich, ist Pünktlichkeit ganz einfach. Ich denke mir immer, ich bin erwachsen, ich kann mir alles einplanen. Ja. Ich weiß ja, wie lange ich wofür brauche. Es gibt aber Menschen, und das dauert auch, bis man das versteht,
die können nicht planen.
Die können nicht planen, die können nicht kalkulieren, wenn ich um 9 Uhr verabredet bin, plus Weg, plus Stau, plus Duschen, plus Haare, wie lange brauche ich? Die können das nicht. Und für alle, die sich darüber aufregen, ich habe das auch lange getan, das kommt auch mal darauf an, wie hat man das beigebracht bekommen? Wie habe ich mich von klein auf darauf selber trainiert oder irgendwann trainieren lassen? Welchen Wert hat Pünktlichkeit auch für mich? Guck mal, es gibt im Süden, die Griechen, die Spanier und wie sie alle heißen, da gibt es Pünktlichkeit nicht. Wenn du sagst, wir treffen uns um 14 Uhr, aber da kommen die um 16 Uhr und keiner meckert. Unsere deutsche Pünktlichkeit, die ich natürlich sehr liebe, das ist eine Frage von Mentalität und das ist ein kultureller Einfluss. Die Menschen sind da einfach verschieden. Die nehmen Verantwortung auch verschieden. Die haben auch andere Ansichten von Beziehung, von Rücksichtnahme und so. Und man muss sich da auch manchmal einfach drauf einlassen. Man muss ein bisschen flexibler werden, wenn es um Beziehungen geht.
Weißt du, was ich an dir sehr schätze und was ich immer mehr lerne von dir oder über dich, ist, dass du, ich glaube, du bist so gut im Thema Beziehungen, weil du eine immer bessere Beziehung mit dir selbst führst und dir deiner eigenen Unsicherheiten sehr klar bist und die sehr reflektiert hast und daher verstehst, warum du wie tickst. Und das ist was ich mir für viele andere Menschen wünsche, dass sie sich, dass sie wissen, was ihre Unsicherheiten sind und was das für die Beziehungen, die sie mit Menschen führen, bedeutet. Und ich glaube, diese Sicht auf sich selbst, die ist bei dir sehr ausgeprägt und das wünsche ich mir für viele andere Leute. Lernt euch selbst mal ein bisschen besser kennen. Yeah. Schaut mal auf euch, schaut mal auf eure, was ihr für euch selbst als Schwäche deklariert. Was tut mir weh? Was verletzt mich? Wo habe ich Defizite im sozialen Miteinander? Was sind da meine Probleme? Nicht so sehr, was sind die Probleme von anderen, sondern wo muss ich an mir arbeiten, um irgendwie mit mir selbst besser klarzukommen? Und das ist, glaube ich, was du und ich sehr gut können und deswegen wir auch vielleicht sehr viele gesunde Beziehungen führen können und die auch gut reflektieren können. Deswegen kommt es eigentlich gar nicht erst zum Streit, weil ich genau weiß, wie ich ticke und wo meine Diskrepanzen sind mit Leuten.
Ja, das ist krass, dass du das sagst. Ich bin sehr, sehr oft in meinem Leben überfordert gewesen mit mir und meinen Emotionen, weil ich das auch von zu Hause aus nicht gelernt habe. Ich komme aus einem sehr impulsiven Haushalt, was in der Kindheit teilweise richtig schrecklich war. So eine Unberechenbarkeit von Seiten meiner Mutter. Und als ich habe zwei Prinzipien gelernt. Einmal in Gefühle reinzuhören und das zweite ist mit der Dreimal-Warum-Taktik, sich dreimal in einer Situation zu fragen, warum fühle ich das? Wie zum Beispiel, wenn wir das jetzt mal mit dem Zu-Spät-Kommen nehmen. Ich bin jetzt die pünktliche Freundin und du bist nach einer halben Stunde nicht da. Jetzt kann ich mich fragen, die Candy kommt zu spät. Warum stört mich das? Und dann könnte ich sagen, weil ich jetzt hier so doof alleine sitze. Zweites Mal, warum? Warum stört dich das? Weil ich das respektlos finde. Dritte Frage, warum ist das respektlos? Dann könnte ich sagen, weil meine eigene Grenze überschritten wird. Und wenn ich jetzt nochmal in diese Grenze reingehe, wie sieht denn die Grenze aus? Dann könnte ich sagen, Candy wertschätzt mich nicht. Und da hast du dann das Übels Wurzel. Es geht mir um Wertschätzung. Meine Ansicht von Wertschätzung. Meine Ansicht von, das machst du mit mir nicht. Du musst dir die Freundschaft verdienen. Du hast mich vielleicht gar nicht richtig gerne. Du bist selbstgefällig und handelst nur nach deinen Regeln. Und ich bin dir völlig egal. Und das sind Emotionen, die ich in meinem Kopf zusammenspinne. Dein zu spät kommen hat gar nichts mit mir und der Wertschätzung mir gegenüber zu tun. Und sich dieses dreimal warum fragen, in Emotionen reingehen, am Ende bei den meisten Leuten kommt es immer nur auf das eigene Ego zurück. Und das bringt dich in Freundschaften, in Beziehungen niemals weiter. Und als ich das gelernt habe, habe ich teilweise richtig geheult, weil ich mit meinen eigenen Unsicherheiten Tag ein, Tag aus konfrontiert gewesen bin. Und mein Vater hat mal so schön gesagt, Dinge, die du nicht ändern kannst, die können dir von vornherein eigentlich auch scheißegal sein. Und das ist eine richtige Challenge, aber das ist geil, das zu wissen.
Ja, das ist eine absolute Lebensweisheit, nach der ich auch schon ganz, ganz lange lebe, weil ich glaube, das ist auch, warum ich so eine Grundentspanntheit habe, weil ich sage, es gibt Sachen, zum Beispiel auch, warum bin ich nicht nervös, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich mir denke, wenn da jetzt was schief geht, dann ist das okay, dann darf das schief gehen. Die Welt dreht sich weiter, ich werde weiterhin eine Karriere haben und vor allem die Leute, die dort vor der Bühne stehen, stehen wegen mir dort, die wollen mich sehen. Genau. Und wenn irgendwo was schief gehen darf, dann vor meinen Fans, weil meine Fans, die sind die Ersten, die mir das verzeihen, weißt du?
Ja, total.
Also die Welt dreht sich weiter.
Total, diese Versagensängste. In meinem Buch, liebe Nicolette, da stehen, glaube ich, 10 oder 11 Lebensweisheiten von mir drin. Und eine Weisheit ist, und die finde ich richtig cool, ich bin nicht so wichtig, wie ich immer glaube.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist sie gut, ja.
Eine ganz, ganz krasse Weisheit. Ich bin gar nicht so wichtig, wir Menschen sind gar nicht so wichtig, wie wir immer annehmen. Hm. Ich zerbreche mir viel zu oft den Kopf über das, was andere Leute über mich denken. Wobei die Leute gar nicht über mich nachdenken. Ich glaube, in diesem Moment ist der einzige Mensch, der sich kognitiv, emotional mit mir befasst, du, weil wir im Gespräch sind. Und ansonsten ist da wahrscheinlich gerade niemand, der auch nur einen Gedanken an mich verschwendet. Aber wir glauben ja immer ständig, dass wir der Mittelpunkt jegliches Geschehens und jeglicher Gedanken sind. Der Planet dreht sich. Wenn ich morgen tot bin, dann ist ein Jahr das Geheule groß und in 365 Tagen hat sich das um 80% reduziert. Also ich bin ja auch nur eine von vielen. Wir sind niemals so wichtig, wie wir glauben. Und wenn du auf die Bühne gehst und verkackst dann meinetwegen, glaub mir, eine Stunde später interessiert es keine Sau mehr. Es interessiert keinen Menschen. Keiner redet mehr darüber. Keiner. Alle haben das vergessen. Und wenn man sich das einmal klar macht, dass man gar nicht so important ist, wie man immer meint, da lebt es sich so easy mit. Es ist so locker leicht, damit zu leben.
es war wieder so heilsam und gesund, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Es hat mir riesig Spaß gemacht.
Ich freue mich so, unsere Mithörenden da auf diese Reise von unserer Freundschaft mitzunehmen. Ich danke dir.
Ja, danke auch.
Bis bald. Ciao.